Halleluja, in der Welt habt ihr Angst. Aber Jesus hat die Welt, den Teufel, die Hölle, den Tod besiegt. Und heute will ich den Herrn preisen und loben, den Sieger von Golgatha. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Und mein Thema ist heute an diesem Volkstrauertag. Also ich traue nicht, ich habe mit dem Trauer nichts zu tun. Ich habe auch gar nichts auf den Hut mit Trauer. Mein Thema ist, Tote muss man nicht beweinen. Ich weiß noch, als ich meine Frau beerdigt habe, ich habe selber meine Frau beerdigt und mir nicht nehmen lassen, obwohl bei der Beerdigung 10 Pastoren anwesend waren und so weiter. Ich habe gesagt, das mache ich selber. Ich kenne meine Frau und ich habe keine Angst vor dem Tod und ich habe schon hunderte oder vielleicht sogar gar tausende Berliner beerdigt. Warum könnte ich oder sollte ich meine Frau nicht beerdigen können? Ich habe eine andere Hoffnung, eine andere Vorstellung vom Tod. Der Tod hat für mich keine Bedeutung. Der Tod ist nur ein Spaziergang für mich. Egal, wenn ich so die Menschen betrachte, die haben Angst vor dem Tod, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen. Aber ich habe mich laufend auseinandergesetzt. Ich denke nur, in einem Jahr habe ich mal gezählt. Ich zähle nicht mehr. Aber in einem Jahr habe ich gezählt. Ich habe 270 Beerdigungen in einem Jahr gemacht. Also da muss ich mich mit dem Tod auseinandersetzen und damit mit dem Tod fertig werden. Tote beweint man nicht. Tote beweint man nicht. Warum? Weil denen geht es gut. Denn wenn ich so die Toten vorstelle, die sind alle bei Jesus, bei Gott im Himmel. Man muss die Menschen bei ihrer Geburt beweinen. Da musst du die Menschen beweinen. Denn was auf sie alles noch zukommt und nicht nach dem Tod. Mit dem Tod ist alles zu Ende. Da ist Krankheit zu Ende, da ist Sorge zu Ende, da ist Mangel zu Ende. Da sind die ganzen Lebenskämpfe zu Ende. Wir sind aus dem gleichen Stoff oder unser Leben ist aus dem gleichen Stoff wie Träume. Wir sind Geistwesen, nicht nur körperlich. Und deshalb, den Tod muss man nicht beweinen oder die Tote muss man nicht beweinen. Der Tod ist nur ein Übergang. Ja, unser Leben ist viel zu kurz. Wir schlafen wieder ein und wenn ich die Bibel lese, da heißt es, und der schläft. Lazarus schläft. Und dann sagen die Frommen, ach ja, wenn er schläft, dann wird er bald gesund werden. Verstehst du? Der schläft, der Tote schläft, die Toten schlafen, die lassen hier ihr altes Leben zurück und so weiter, was es war. Und sie gehen weiter. Salomo sagt einmal in seinem Predigerbuch, er schreibt da, alles Haschen hier auf dieser Welt ist nur Haschen nach Wind. Bringt doch nichts. Stell doch mal vor dein Leben. Du schuftest, du frisst und trinkst und saufst und was weiß ich, was du alles machst. Und für was? Für die Katz. Das bleibt alles hier. Wie viel Geld verspeist du? Wie viel Geld vertrinkst du? Das alles bleibt hier. Ist ein Haschen nach Wind. Unsere Toten sind erlöst von den Plagen des Lebens. Und ich muss nicht traurig sein, wenn sie das alles zurücklassen. Gewiss, sie hinterlassen eine Lücke. Mir fehlt meine Frau, oder dem anderen fehlt der Mann, oder dem anderen fehlen die Kinder. Das ist, die fehlen, da ist eine Lücke. Aber es ist genauso, als wenn sie verreisen würden. Sie sind über den Berg rüber auf der anderen Seite. Die sehe ich jetzt noch nicht, aber ich werde auch dort sein, wo die hingehen. Denn wir sind alle auf dem gleichen Weg ins Jenseits. Wir sind alle, wir werden geboren, um zu sterben. So, sie haben ein Ziel erreicht, diese Toten. Also ich muss nicht trauen, ob es jetzt auf dem Schlachtfeld war, ob er jetzt im KZ war oder im Krankenhaus war, egal wo die Menschen gestorben sind. Sie haben ihr Ziel erreicht. Manche haben wenige gekämpft, andere haben es ja schwer gehabt in ihrem Leben, aber sie haben ihr Ziel erreicht. Ich muss die Lebenden beweinen. Mir tun die Lebenden noch leid. Also wenn ich so drüber über meine Frau nachdenke, ich bin so froh, dass sie gestorben ist. Halleluja. Verstehst du? Du sagst, Bruder, du das, was denkst du? Ja, sie musste den ganzen Corona-Zirkus nicht mehr mitmachen. Das ist alles vorbei. Die lacht drüben auf der anderen Seite, was hier die dummen Menschen und alles anstellen. Ja. Und alle, die schon vorausgegangen sind, vor der Zeit gestorben sind, vor Corona-Zeit gestorben sind, die lachen darüber und spotten. Die dummen Menschen, die lassen sich von ihrer Regierung manipulieren, ihre Grundrechte berauben und alles, was weiß ich alles. Wir bleiben, was wir sind, auch wenn wir sterben, wir gehen nur ins andere Zimmer rüber, ins Café. Verstehst du? Wir verlassen diesen Raum, verstehst du, unseren Arbeitsplatz, unser Wirkungsbereich, wir verlassen und wir gehen rüber. Wir bleiben das, was wir sind, auch im anderen Raum. Nur wir leben in einer anderen Dimension, auf einer anderen Ebene. Ich bleibe immer das, was ich schon mal gewesen bin. So wie ein Wassertropfen, H2O. Ob ich jetzt ein Dampf bin, oder Nebel bin, oder Schneeflocke bin, oder egal was ich bin, ich bleibe immer in der Zusammensetzung Seele, Geist und Leib, H2O. Und wir werden nur überkleidet, das sagt uns die Bibel. Die meisten Leute haben ein unbiblisches Bild vom Leben und Tod, das ist total unbiblisch. Ich lese hier 2. Korinther Kapitel 5, Vers 1 und folgende Verse. Paulus sagt, denn wir wissen, auf die anderen sind dumm, sind Analphabeten, leben hinter das Licht. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein Haus, das ewig ist im Himmel. Und darum seufzen wir auch hier und sehnen uns danach, dass wir so schnell wie möglich unsere Behausung hier verlassen. Mein Körper ist eine Behausung nur. Das ist nur eine Hülle. Nur ein paar Klamotten, die hier zerfallen. Nach 20 Jahren wirst du entrümpelt. Denn, ja, auf dem Friedhof. Länger bleibst du nicht auf dem Friedhof. Höchstens 30 Jahre, wenn die gnädig sind. Und dann wirst du entsorgt, kommst auf den Komposthaufen. In aller Liebe. Schau doch, geh mal hier spazieren. Ich weiß es, ich habe so viele Beerdigungen gemacht. Da bin ich vorbeigegangen. Da kannst du einen Schädel dir aussuchen, mit nach Hause nehmen, ein paar Knochen. Sterbliche Reste, die nicht verfault sind. Ja, wir werden überkleidet. Und zwar von dem, was im Himmel ist. Und wir sollen darauf achten und bedacht sein, dass wir nicht nackt erfunden werden. Es geht um die Seele. Es geht nicht um meinen Körper. Dieser Körper wird zerfallen. Und ich predige es gegen den Tod. Ja, stell dir vor, Jesus wurde gekreuzigt und ins Grab gelegt. Und was blieb zurück? Die ganzen Leinentücher. Schweißtuch fürs Gesicht und die anderen Tücher, die wurden gesondert abgelegt. Die Engel haben dafür gesorgt, dass diese Lumpen hier bleiben. Die Windeln hier bleiben, in denen man gewickelt ist. Und das hat Jesus nicht ins Jenseits mitgenommen, diese ganzen Klamotten. Und solange wir in dieser Hütte sind, sagt Paulus hier, seufzen wir und wir sind beschwert. Wir stöhnen, wir werden lieber entkleidet. Und so weiter. Wir möchten gerne überkleidet werden. Und so weiter. Und das Sterbliche soll verschlungen werden. Soll von dem Sichtbaren gefressen werden. Vorbei, vorbei, vorbei. Alles ist vorbei. Denn uns aber ist bereitet durch den Heiligen Geist ein Unterpfand. Wir wissen ganz genau, der Heilige Geist gibt uns Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Uns erwartet der Himmel und nicht der Tod. Und nicht die Hölle. Und was weiß ich, das Fegefeuer oder was auch immer sein mag. So sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern vom Herrn. Also ich lebe in der Gottesferne hier, bin wieder verlorener Sohn. Ja, weit weg vom Himmel. Und ich habe meine Erlösung. Ich weiß, dass ich Kind Gottes bin. Ich weiß, dass ich in den Himmel komme. Aber das habe ich noch gar nicht. Ich habe erst, wenn ich daheim bin, wenn ich gestorben bin, wenn ich im Jenseits bin, wenn ich über die Todesschwelle gegangen bin, dann habe ich das alles. Weil wir waren fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das ist Apostel Paulus. Und wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen. Ich fliege weg. Halleluja. Das ist Sterben. Ich fliege weg. Und ich habe etwas entdeckt in den vielen Beerdigungen, was ich beerdigt habe. In dem Augenblick, wo wir die Urne oder den Sarg niederlassen, ist der Mensch nicht mehr dort unten. Ist der Mensch nicht mehr unten? Kannst du denken, was du willst? Ist die Seele nicht mehr da? Das ist vielleicht schrecklich für manche. Ja, mein Mann, meine Frau, meine Kinder, mein Sohn, meine Tochter. Nein, die sind nicht mehr da. In dem Augenblick, wo sie sich in der Erde versenken, Staub zu Staub, Asche zu Asche, fertig. Aber das, was von Gott ist, das geht zu Gott zurück. Oder bevor du in den Hochofen reingeschoben wirst und verbrannt wirst, in dem Augenblick, wo du durch die Tür gehst, durch den Schacht gehst, wirst deine Seele weggenommen. Du bleibst nicht dort, wo du bist. Wir sind versetzt an andere Örter. Und solange wir hier in dieser Hütte sind, wir sind beschwert. Der Herr Jesus begegnet mehrmals einer Beerdigung. Und da kommt zur Witwe, die weint, die ganze Stadt, das ganze Dorf ist dabei. Der Jüngling von Nain wird beerdigt. Bei dieser Witwe, die ganze Hoffnung der Witwe wird genommen. Und dann kommt Jesus und Jesus sagt etwas ganz Tolles. Frau, weine nicht. Und genau das ist, worüber ich heute sprechen möchte. Kind Gottes, weine nicht. Weine nicht. Lukas Kapitel 7, Vers 13. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit dir und sagte zu ihr, Weib, weine nicht. Frau, weine nicht. Jesus durchbrach hier ein Tabu im Judentum. Und alle Gläubigen, die an Jesus glauben, durchbrechen ein Tabu. Die sagen, Tod, rutsch mir den Puckel runter, du kannst mir nichts anhaben. Du kannst den Körper nehmen, aber meine Seele, meinen Geist und meinen himmlischen Körper, das kannst du mir nicht nehmen. Ich habe einen Bau von Gott erbaut. Jesus ist der unsichtbare Gott. Er ist der Herr. Und hör mal, was Jesus ist. Er ist der Herr über die Lebendigen und über die Toten. Er ist der Herr. Ihm gehört alles. Und alle Toten, die sind Gottes Eigentum, die gehören dem Herrn. Und Jesus war Gott ähnlich und er hat den Tod ignoriert. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Er hat die Hölle, den Tod ignoriert. Der sagt, ich will sterben. Er geht selbst schnurstracks aufs Kreuz, lässt sich nichts verbieten und sich verbiegen. Er geht schnurgerade diesen Weg. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Gesinnung Jesu haben und nicht die Gesinnung der Humanisten oder die Gesinnung irgendwelchen Atheisten. Wir sollen die Gesinnung Jesu haben. So denken über das Leben und über den Tod und über Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft, wie Jesus gedacht hat. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Halleluja, praise Gott. Paulus sagt, wir leben oder ob wir sterben, wir sind des Herrn. Also ich mache mir keinen Kopf zerbrechen über den Tod. Über meinen Tod nicht, auch nicht über den Tod meinen Lieben. Ich mache mir keinen Kopf zerbrechen. Die sind in der Hand Gottes und niemand und nichts wird diese Menschen aus der Hand Gottes reißen. Also mach dir keinen Kopf zerbrechen über den Tod. Weine nicht, Frau. Und es ist so wichtig, dass du weißt, dass du nicht weinen sollst. Seit Jesus hat der Sündenfall keinen Wert mehr vor Gott. Hör mal zu. Da gibt es keine Sünde. Er ist mir zur Sünde gemacht worden. Und darum habe ich keine Angst. Tod, was kannst du mir ausrichten? Was kannst du mir anstellen? Wie kannst du mich ängstigen? Ich bin mit Gott versöhnt. Die ganze Welt ist mit Gott versöhnt. Wir müssen nur diese Versöhnung annehmen und akzeptieren. Jesu Tod hat den Tod verschlungen. Auf Deutsch aufgefressen. Ja. Jesu Tod hat den Tod aufgefressen, neutralisiert, ihn unschädlich gemacht, ihn entmachtet, ihn entthront. Das ist so, jetzt nur noch so ein Dackel da, verstehst du, dieser Tod, der einen anbellt und anschreit und erschreckt und einem Angst macht. Der Sohn Gottes hat sich durch seine Menschwerdung, was er geworden ist, in gewissem Maße mit jedem Menschen sich vereinigt und hat gearbeitet mit seinem Körper, mit seiner Seele, mit seinem Geist, mit seinem Willen und so weiter und hat uns geliebt und uns herausgeliebt aus dieser Hölle. Er hat die Hölle gefangen genommen, steht in der Bibel. Ich könnte jetzt stundenlang predigen und mich auslassen hier. Er hat dem Tod die Macht genommen. Durch die Gnade Gottes ist die Wahrheit einer etwas von uns geworden. Und ich nehme diese Wahrheit an. Er wurde einer von meinen Schulden, von meinen Sünden, von meinen Vergehen, von meinen Verbrechen und so weiter. Und jetzt bin ich frei. Ich muss nicht mehr das leiden. Die Sünde ist neutralisiert. Verstehst du, ich kann das genau umdrehen. Das ist ja positiv sogar, in aller Liebe. Als unschuldiges Lamm Gottes hat er freiwillig sein Blut vergossen und mir und uns allen das Leben erworben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. In ihm hat Gott uns mit sich selbst und uns untereinander versöhnt, uns aus der Knechtschaft des Teufels und der Sünde entrissen. Halleluja. So kann jeder jetzt von uns sagen, nach Galater Kapitel 2, Vers 20, der Sohn Gottes hat mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben. Warum soll ich mich fürchten? Jesus ist der Herr über Leben und Tod, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er ist der Herr über das Sichtbare und Unsichtbare. Durch sein Leiden für uns hat er nicht nur uns das Beispiel gegeben, wie wir auf dem Weg der Seligkeit gehen sollen. Nein, er hat uns auch die Tür und das Tor geöffnet zum Himmel. Er hat uns den Himmel aufgetan. Und deshalb, wenn jemand heute stirbt als Mensch, und jetzt bitte erschreckt nicht, was ich sage, Christ oder nicht Christ, der sofort in der Ewigkeit. Natürlich droht man dem ungläubigen Menschen, pass auf, wenn du dich nicht bekehrst, du kommst in die Hölle. Aber das ist, was der Teufel macht. Der macht dem Menschen immer noch Angst. Der macht den Leuten Angst, du kommst in die Hölle. Wie heißt es in der Bibel? So sehr hat Gott die Welt geliebt, auf dass es seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Egal wo, hier im Leben oder im Jenseits. Ja, wir stehen in dem Augenblick, wenn wir hier die Augen zumachen, sind wir im Jenseits. Sobald dein Sarg sich in die Erde versenkt, bist du im Jenseits. So schnell geht das. In Bruchteilen von Sekunden. Da musst du nicht warten auf die Entrückung. Verstehst? In dem Augenblick, wo dein Sarg sich senkt, bist du versetzt an himmlische Örter. Und das musst du jetzt im Glauben nur annehmen und akzeptieren. Und dann stehst du vor Jesus. Herr, bist du es? Ja, auch selbst wenn du nicht glaubst. Die Juden, die nicht glaubten, in Sacharja heißt es, ihr werdet alle sehen, auch die, die ihn gestochen haben. Er wird seine Wunden zeigen, seine Seite, sein Hemd wird er aufmachen und sagt, ich bin's, ich bin's. Und Leute werden ihre Knie beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. So steht es in der Bibel. So habe ich gestern euch gepredigt. Alle Knie müssen sich beugen. Jede Krankheit muss kapitulieren. Jede Not muss vor Jesus kapitulieren. Jeder Zweifel, jeder Unglaube, alle Aversionen, alles muss kapitulieren. Alles muss sich vor Jesus beugen. Du bist Herr. Herr über Leben und Tod. So, weine nicht. Weine nicht. Jesus hat uns zu Erben der Seligkeit gemacht, hat unser Leib erlöst von Tod und Teufel, und zwar jeden, alle Menschen. Gott will, dass allen Menschen gehorsam werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das steht in meiner Bibel, ich weiß nicht, was bei dir drin steht. Du brauchst eine gescheite Bibel, nicht eine verfälschte, verwässerte. So, weine nicht. Lies mal Römer 8. Römer 8 heißt es, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat und in euch wohnt, wird auch euch lebendig machen durch den Heiligen Geist. Auch eure sterblichen Leiber wird er lebendig machen wegen des innewohnenden Geistes. Und stell mal vor, du hast Jesus, du hast den Heiligen Geist. Du, wie wertvoll du bist für Gott. Denn der Heilige Geist lässt sich nicht beerdigen. Hört mir gut zu. Als Kind Gottes, der Heilige Geist lässt sich nicht beerdigen, der lässt sich nicht erschießen, der lässt sich auch nicht verbrennen. Der Heilige Geist, in dem Augenblick, wenn du stirbst und hier deine Augen zumachst und deine Erde, dein Körper der Erde übergeben wird, das, was du wirklich bist, Staub zu Staub und Asche zu Asche, geht der Geist ins Jenseits. Deshalb haben wir auch ganz bewusst, manche Leute haben ein bisschen für verrückt gehalten, bei der Beerdigung von meiner Frau Luftballons steigen lassen. Einfach ein Zeichen, weiße Luftballons steigen lassen, weil wir nicht daran glauben. Also die anderen können machen, was sie wollen, aber ich mache das für mich persönlich. Ich mache da nicht mit diesem ganzen Todesaberglauben, Volkstrauertag, Ewigkeitstag und was weiß ich, wie diese ganzen Tage heißen, Buß- und Betag. Ja, die Menschen werden religiös, aber die Religion bringt es ihnen nichts. Also mir hat was gebracht. Ich habe mich bekehrt, weil ich Angst vor dem Tod hatte. Und ich bin ins Leichenhaus mal eingestiegen. Bei uns im Dorf war eine Typhusepidemie. Da waren 7, 8 Dorfbewohner, Leute, die ich kannte, die sind an Typhus gestorben in unserem Ort. Und da habe ich gedacht, Mensch, eines Tages wirst auch du so liegen und wirst da aufbewahrt und wirst abgewaschen und eingesagt und begraben. Und davor habe ich Angst gehabt, bis ich Jesus begegnet bin. Und Jesus hat mir die Angst vor dem Tod genommen. Halleluja. Der Tod hat keine Macht. Und hier heißt der Geist, der in Jesus wohnte und Jesus aus dem Grab herausgeholt hat, der wird auch uns aus dem Tod herausholen. Ich muss mich nicht fürchten. Man hat sogar das Grab versiegelt bei Jesus. Der Pilatus hat sein Siegel draufgedrückt. Oh, da hat sich der liebe Gott diese gar nicht gekümmert um das Siegel, um den großen Stein, der vor der Grabestür lag. Verstehst du? Gott kümmert sich nicht um die ganzen Grabsteine, um die ganzen Siegel, um die ganzen Proklamationen, was man über den Tod erzählt. Jesus kam raus und begegnete den Frauen. Apostelgeschichte 2, Vers 27. Denn du wirst meine Seele, so steht es in der Bibel. Und das ist im Alten Testament, da haben sie alles noch gar nicht von Jesus viel gewusst. Da steht dieses Psalmwort. Denn du wirst meine Seele nicht dem Toten überlassen. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger im Grab verwest. Und deshalb, Gott wird nicht zulassen, wenn du hier die Augen zumachst, dass dein Sarg sich in die Erde senkt, er wird nicht zulassen, dass du verwehst. Das wäre ja furchtbar. Verstehst du? Gras von unten angucken, bis es von unten wächst. Das ist nicht der Wille Gottes für mein persönliches Leben. Der Wille Gottes ist, dass ich ins Heiligtum eintrete, dass ich erlöst werde. Unsere Lieben sind nicht auf dem Friedhof. Deshalb, du musst auch nicht unbedingt auf dem Friedhof rennen und da weinen und klagen. Und traurig sein, sie sind bei Gott. Halleluja. Unsere Lieben, egal, Mama, Papa, Opa, Sohn, Tochter, sie sind bei Gott. Im Psalm 37, Vers 33 heißt es hier, doch der Herr wird ihre Pläne durchkreuzen. Diese ganzen Miesmacher, diese ganzen Schwarzseher, diese ganzen Pessimisten. Und er wird nicht zulassen, dass die, die auf den Herrn vertrauen, verurteilt werden und vor dem Richter stehen. Wir stehen vor dem Erlöser. Jesus hat uns erlöst. Ich glaube an Jesus Christus als meinen Retter und meinen Heiland. Ja, Frau, weine nicht, hat Jesus gesagt. Das ist knallhart. Plärr nicht so. Der Tod als solches ist vernichtet. Und es war noch damals gar nicht so. Aber Jesus ist die Hoffnung aller Gläubigen, aller Menschen, die irgendwie auf Gott hoffen. Er nennt alle, die aus dieser Welt scheiden, der Herr Jesus, auch der Lazarus. Der schläft. Verstehst du, und schnarcht. Ja, der schläft. Tote sind Schlafende. Martha, Johannes 11, Vers 11. Zu Martha sagte, Lazarus, unser Freund schläft. Deine Freundin schläft. Nimm das als wahre Münze. Wenn das wahr ist, dann musst du eine ganz andere Einstellung zum Tod und Leben haben. Die Bibel will nicht, dass wir über die Entschlafenen trauern. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13. Wir sollen über, nicht traurig sein, ja, die haben jetzt wieder alles verpasst. Die werden die Entrückung nicht miterleben. Vergiss doch den ganzen Quatsch mit der Entrückung. Die Toten, die schon entschlafen sind, die sind beim Herrn. Die sind in der Hand Gottes eingetragen und niemand wird sie aus der Hand Gottes reißen. Wir glauben, dass alle Christusgläubigen und so weiter nach dem Evangelium in Ewigkeit nicht sterben. Johannes 11, Vers 26. Die werden in Ewigkeit nicht sterben. Ja, ich habe mich mit dem Tod so viel beschäftigt in diesen letzten 50 Jahren. Ja, ich habe meine erste Beerdigung muss ich eine Selbstmörderin beerdigen. Zuerst habe ich gedacht, ja, Selbstmörder kommen nicht in den Himmel. Aber weißt du, da habe ich so viele Gedanken mir gemacht über Selbstmord und ich müsste diese diese Frau beerdigen, die Selbstmord begangen hat. Das war, weißt du, ein junger Pastor mit 21, 22 Jahren. Ich habe mir viele Gedanken gemacht seit dieser Zeit. Ich will dir heute Mut machen, was wir hier verlieren. Viele denken, das werde ich nie mehr wiedersehen, das ist futsch vorbei. Nein, unser Leben werden wir sehen, wir werden sie erleben, wir werden auch sehen. Ich denke nur an die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus, das ist nur eine Geschichte, das ist keine Wirklichkeit. Nicht, dass du da schockiert bist, das ist nur eine Geschichte, ein Gleichnis erzählt Jesus. Der Lazarus ist in Abrahams Schoß, der reiche Mann leidet Pein, weil da die Rollen vertauscht werden. Nur nebenbei, wir werden dort unser Leben wiedersehen, wir werden ihnen begegnen, wir werden nicht mehr Mann und Frau sein. Das darf ich dir warnen. Nicht, dass du sechs noch denkst, dass es im Himmel noch sechs geben wird. Wie die Moslems glauben, noch 70 Jungfrauen kriegst. Verstehst du? Sowas, so ein Quatsch glaubt, steht nicht in der Bibel. Ja, aber wir werden alle unser Leben treffen. Was? Du bist auch da. Du hast auch den guten Kampf gekämpft. Du hast auch Glaube gehalten. Und guck, was du alles geschafft hast, wie Gott dich belohnt hat. Gestern sprach ich von der Barmherzigkeit. Und von diesem Mörder, hör diese Predigt an, dieser Mörder, der um Vergebung gefleht hat und dann die Barmherzigkeit ihn dort aufgesucht hat und was alles ist, hör diese Predigt an von gestern, nur nebenbei. Wir werden wieder zusammenkommen, wir werden uns einander wiederfinden, wir gehen ineinander auf wie in einem Ozean, das ganze Wasser. Was zusammengehört, wird ewig zusammenbleiben. Hör mir zu, das ist das Evangelium. Was zusammengehört, das wird ewig zusammenbleiben. Also Gott mir offenbart. Und das kann ich auch mit der Bibel begründen. Aber ich habe die Zeit nicht dazu. Gottes Kraft hält uns zusammen. Diese kosmische Kraft hält alles zusammen. Die Kraft des Universums. Selbst der Tod kann uns nicht trennen. Deshalb heißt es, was Gott zusammengefügt hat, das bleibt zusammen. Und das soll der Mensch nicht trennen. Und auch nicht zulassen, dass es getrennt wird. Die sind nur vorausgegangen. Die sind im anderen Zimmer nebenan. Und da höre ich sie schon singen. Da höre ich sie schon naschen. Da höre ich, wie sie da alles genießen, sich erfreuen am Leben. Jesus sagt, seid nicht kleingläubig. Die Christen sind leider Gottes so kleingläubig. Sie haben keine Zuversicht, sind schnell verzagt. Ach, mein Mann ist weg, meine Frau ist weg. Was mache ich jetzt? Weiterleben soll's. Weiterleben. Gott ist immer noch im Regiment. Gott sitzt immer noch auf dem Thron, weine nicht. Unser Leben ist nicht sinnlos und wir sind nicht verloren, ihr Lieben. Denkt darüber nach. Mach die Gedanken heute an diesem Volkstrauertag, wenn er schon so angesetzt ist. Lass dich vom Teufel nicht bluffen. Das, was Gott verbunden hat, wie auch immer. Und ich werde eine kleine Botschaft noch bringen zwischendurch. Ich muss immer wieder das sagen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Die ganzen Freundschaften, die ganzen Liebschaften, die ganzen Beziehungen, was wir so auf Erden haben, die gehen weiter im Jenseits. Die gehen weiter. Der Teufel kann es nicht trennen. Der Tod kann die Freundschaft nicht auseinanderbringen. Die Kraft der Hölle ist durch Jesus zerbrochen, zerschmettert, in Scherben. Liegt es am Boden. Wie dieser Götze Dagon, worüber ich gestern sprach. Jesus liebte seine Jünger bis zuletzt. Und was ist passiert nach dem Tod, nach der Auferstehung? Er sucht die Jünger wieder auf. Isst mit ihnen geröstetes Brot und gebratene Fische. Er hat seine Jünger aufgesucht. Die Liebe ist stärker, steht in meiner Bibel. Ich weiß nicht, was bei dir steht. Die Liebe ist stärker als der Tod. Entweder glaubst du es oder glaubst nicht. Was wir hier bergen in den Särgen, ist ja nur das Kleid, was wir lieben, ist geblieben. Deshalb, die Liebe ist das Größte. Alles vergeht, die Liebe. Willst du eine tolle Ewigkeit haben, dann fang heute an, gerade jetzt auf der Stelle womöglich, Menschen zu lieben, auch die, die dir unsympathisch sind. Die komischen, die komplizierten. Ja, fang an, die zu lieben. Und jeder Mensch ist eine Perle vor Gott. Auch die Ungläubigen. Du sagst, Bruder Matthäus, was glaubst denn du? Ja, ich glaube, dass Jesus Herr ist über Leben und Tod, über die Lebendigen und die Toten, über die Guten und die Schlechten, über die Christlichen und die Entchristlichen. Der Herr ist der Herr. Und jeder Mensch ist ein Edelstein, eine Perle. In Lukas Kapitel 16, Vers 9, da heißt es, das ist alles, was Jesus sagt, was Jesus glaubt, was Jesus predigt, das ist sein Evangelium. Mach dir Freunde, schaff dir Freunde mit dem ungerechten Mammon. Du hilfst irgendjemand, einen Armen, gibst Almosen, du verschaffst dir Freunde im Himmel. Der hat mir geholfen, der hat mir beim Werk geholfen, der hat mich ermutigt, der hat mir unter den Arm gegriffen, der hat mir unter meine Flügel gegriffen und der hat mich angeschubst, so einen Stoß gegeben, einen Ruck und es ging weiter. Und da heißt es weiter in diesem Gleichnis von Jesus, und sie werden dich aufnehmen in ihren Hütten. Weißt du, was da im Himmel am Jenseits an jenem Tag heißen wird? Ach, da kommt er, der hat mir geholfen, der hat mir meine Miete bezahlt oder der hat mir meine Füße gewaschen oder der hat das und das gemacht. Verstehst du, plötzlich wird, erzählen die Leute, was du angestellt hast. Liebe ist A und O in der Ewigkeit. Der Tod trennt uns. Jetzt im Augenblick vielleicht. Und es sieht so aus, mir ist alles verloren, alles umsonst, alles vergeblich gewesen. Aber der Tod kann nicht auseinanderreißen, zerbrechen das Band der Freundschaft. Freundschaft bleibt Freundschaft. Deshalb, liebe Geschwister, schließt so viele Freundschaften wie nur möglich. Nicht nur so auf Facebook ein paar Freunde aufnehmen. Nein, Freundschaft in Natur. Echte Natur. Und deshalb will der Teufel verbieten, dass Christen nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Ich habe dieser Tage einen Brief bekommen von Kalifornien, Los Angeles, von Bruder MacArthur, einem Pastor einer großen Gemeinde. Der protestiert jetzt gegen den Staat und da heißt es, die Regierung hat jetzt verboten, wegen Corona Gottesdienste für unabsehbare Zeit, das könnte 10 Jahre sein, verstehst du, was weiß ich, und er lässt sich das nicht nehmen, er macht seine Gottesdienste trotz allem. Der Teufel möchte, dass du keinen Gottesdienst mehr erlebst. Warum brauchst du den Gottesdienst? Du brauchst nicht wegen der Predigt, die Predigt kannst du im Internet hören, aber du brauchst den Gottesdienst, damit du siehst, mein Bruder, meine Schwester lebt. Die ist noch unterwegs, die kämpft noch und wir werden uns einander wiedersehen. Verstehst du? Du musst dir das Bild einprägen, ohne der Maske, das Bild deines Bruders, deiner Schwester. Wir werden ihn einander treffen und jeder Mensch ist für die Hütte Gottes bestimmt und wir werden miteinander verbunden sein und deshalb baue Freundschaften, echte Freundschaften im Gottesdienst. Nicht nur, dass du so ein Boxt, so ein Ellbogenmensch bist, dass der Teufel will, dass wir unsere Ellbogen gebrauchen, uns durchschießen, behaupten und durchboxen. Nein, wir sollen Kinder Gottes sein. Ach, hallo, guten Tag, wie geht's dir? Freu dich über deinen Bruder, deine Schwester. Lebst du noch? Kann ich für dich was tun? Der Tod versucht, die Freundschaften auseinanderzureißen, in der Familie, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Und durch Jesus, durch seine Auferstehung, ist die Kraft der Hölle gebrochen. Und dieser Bruder in Kalifornien, der sagt, für was? Auf unabsehbare Zeit. Nicht nur wegen diesem Lockdown oder Shutdown oder wie dieser Kuckuck auch heißt. Verstehst du? Nein, wir sollen weitermachen. Und die ersten Christen sind lieber in den Tod gegangen. Unter dem Kaiser Diokletian. Als der Diokletian hat gemerkt, ich kann das nicht machen. Also, und jenes darf ich nicht verbieten, die machen trotzdem. Und dann wollte die Gottesdienste verbieten. Und die Christen haben sich nicht nehmen lassen, die Gottesdienste zu verbieten. Sie haben manchmal in manchen Monaten, so sagt uns die Überlieferung, manchmal sind bis 100.000 Menschen als Märtyrer gestorben, nur weil sie Gottesdienst feiern wollten. Also das alte Hut, der Teufel hat nichts dazugelernt, der wiederholt nur die Geschichte da aus der alten Römerzeit. Und wir müssen Gott mehr gehorchen als dem Cäsar. Nur nebenbei, zerbrochen ist das Joch Satans. In Hosea Kapitel 13, Vers 14, Gott drohte dem Tod, O Tod, ich werde dein Tod sein. O Tod, ich werde dein Tod sein. Und deshalb, Gott droht dem Tod, auch unserem Tod. Und wir sollen einfach triumphieren. Wir sollten nicht nur trauern, oh, meine Mutter ist gestorben, mein Vater ist gestorben, mein Bruder ist gestorben, meine Schwester ist gestorben. Nein, wir sollen uns freuen, dass sie zu Hause sind. Wie die Mexikaner, die tanzen auf dem Friedhof. Stell dir vor, das geht nicht in die deutsche Hirne. Die können es nicht fassen. Wie können die Mexikaner so blöd sein und auf dem Friedhof tanzen? Die wissen, unsere Lieben sind zu Hause. Och, Halleluja, Lob und Dank. Tod, ich werde dein Tod sein. Das ist etwas Triumphales, Siegreiches. Im Neuen Testament spotten die Apostel ebenfalls 1. Korinther 15, Vers 50 über den Tod. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Ja, Tod, wo ist dein Sieg? Wo ist dein Stachel? Die triumphieren. Die machen sich lächerlich über den Tod. Für die ersten Christen war der Tod nicht das, was wir unter Tod verstehen. Jesus hat uns befreit aus der Hand der Gottlosen und der Teufel ist ein Gottloser. Gott hat uns befreit aus der Macht des Todes. Die Bibel ist voll bespickt von Trost und Hoffnung und so weiter. Und sie sagt immer wieder, wir werden auferstehen. Warte, bis ich wiederkomme. Halleluja. Warte mal ab. Ja, wir werden auferstehen. Lass deinen Kopf nicht hängen und gib dich nicht auf, Bruder, Schwester. Egal, was in deinem Leben passiert ist, wie dein Leben abgelaufen ist, der Teufel nur, dass du dich aufgibst. Ja. Der ist gestorben, Xell ist gestorben, der andere ist gestorben, jener ist gestorben, alle sind gestorben. Ich werde auch sterben. Aber das ist nicht alles, verstehst du? Ich werde leben, um die Werke des Herrn verkündigen. Psalm 91. Der Teufel will nur, dass du verzweifelst, dass du in ein Loch fällst, dass du Depressionen kriegst, dass du ohne Hoffnung weiterlebst, ohne Gott. Der Teufel weiß, sobald du nicht mehr Hoffnung hast und nicht mehr glaubst und nicht mehr an die Ewigkeit nicht mehr siehst und so weiter, dann hast du schon sehr viel gewonnen in deinem Leben. Und wir werden auferstehen. Ich sag dir eins, wir werden auferstehen. Wir werden kommen mit Jesus auf den Wolken des Himmels, mit großen Heerscharen. Und jeder Einzelne wird siegreich sein, die hier gekämpft haben, all die Überwinder. Wir werden mit Jesus gekrönt werden. Freu dich, ist nicht zu viel. Weißt du, Hoffnung ist sowas Einfaches. Freu dich, dass du auferstehen wirst, dass du geheilt wirst, dass du in den Himmel kommst. Das soll sich freuen. Und Gott danke, Vater, ich danke dir, dass ich bald bei dir sein werde, dass ich bald dich sehen werde, wie du bist. Und ich möchte den Ersten, den ich sehe, Jesus sehen. Halleluja. Alles andere ist mir wurscht. Aber ich werde die anderen auch sehen. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Der Glaube ist eine Vorwegnahme. Das ist ein Kunststück. Ein göttliches Kunststück ist es, diese Vorwegnahme. Antizipation heißt das im Fachgebrauch. Antizipation, das ist ein Vorgriff, du greifst voraus. Du bildest dir jetzt schon die ein. Du denkst dir, und es ist in der Genetik, ist diese Antizipation, ist ein frühes Ausbilden. Ich lebe, ja, ich lebe, obwohl ich schon sterbe und im Sterben liege. Ich lebe, ist ein Entwicklungsmerkmal hier einer Generation, die sich selbst überlebt, über seinen Schatten springt und wer glaubt, ist eine Generation weiter über sich selbst hinausgewachsen. In der Musik ist ich muss jetzt buchstabieren, selber für mich. Antizipation ist ein Ton weiter sein, einen Ton weiter anschlagen, als der Akkord ist, als das, was die Musik vorgibt. Antizipation, einen Ton weiterspielen. Wir sind in der Musik schon viel weiter. Ja, da klimpert der noch Stein, aber wir sind schon einen Ton weiter, einen Akkord weiter. Wer glaubt, der schlägt einen ganz anderen Ton, der spricht ganz anders, der redet anders, der singt nicht mehr in Moll, sondern in Dur. Die meisten Leute, die singen in Moll, viele Christen, die ganzen frommen, schönen Christenlieder sind in Moll. Aber das richtige Singen, du wirst keine Militärmusik hören in Moll. Militärmusik ist in Dur, die marschieren. Verstehst du? Im höheren Chor singt man da. Wer glaubt, der weint nicht, der lacht schon. Halleluja. Wer glaubt, der lacht schon. In der Bibel heißt es Psalm 126, Vers 2. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, hör mir zu. Das ist noch im Alten Testament, 3000 Jahre alt. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden sie sein wie die Träumenden. Verstehst du, wie die Träumenden? Als wenn sie fantasieren würden. Denn dann wird ihr Mund voll Lachen sein und ihre Zunge voll Rühmens. Und dann wird man sagen, unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Das Große an deinem, meinem, unserem Leben ist, wenn wir hier die Augen zumachen, dass der Herr uns auferweckt, dass uns unsere Seele in seine Hände nimmt, dass er uns einen neuen Körper gibt und einen neuen Geist, unsere Seele, dass er uns wieder ganz neu ausstaffiert. Und da heißt es hier weiter, und der Herr hat Großes an uns getan und dessen wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, die wie Bäche im Südland, wie du die Bäche im Südland zurückbringst. Und dann diese schöne Vers, die mit Tränen sehen werden, mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben ein. Das ist christliches Leben. Das ist Glaubensleben. Alles andere kannst du vergessen. Und das ist Antizipation. Ein vorläufiges Vorwegnehmen und Einstecken. Ein Vorausbemerken. Ein Vorausbestimmen. Ein Vorausgreifen. Das ist es, ihr Lieben. Und wer glaubt, der bestimmt seine Zukunft im Voraus. Ich lebe, weil Jesus lebt. Halleluja. Ich lebe, weil Jesus lebt. Du hast eine andere Erfahrungswerte. Du schaust auf Jesus und schaust nicht auf dich, was gerade ist. Denn du machst das, was der alte Hiob gemacht hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Aber der krabbelt auf alle vier und schabt sich, weil er Pocken hat anscheinend. Oder Lepra. Und weil ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der hat auch vorausgegriffen und festgehalten, was da kommt. Und dann heißt es weiter hier in diesem Psalm, und sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben ein. Antizipation ist im Rechnungswesen zum Beispiel auch hochinteressant, ist ein Vorwegnahme der Aufwände und Einträge. Weißt du, da denkst du an die nächste Folgeperiode. Später, ich werde das einnehmen, ich erwarte schon meine Einnahmen, mein Konto wird nicht in rote Zahlen sein, es wird in schwarze Zahlen sein, das kommt. Antizipation im Recht ist eine Vorwegnahme und eine Schaffung einer Rechtsfolge, da malst du sich schon alles aus, es wird so und so und so und so und so und so werden. Das musst du lernen, oder beim Schach. Dort ist Antizipation, ein Vorausberechnen. Verstehst du, da sitzen sie da und stundenlang gaffen sie auf das Schachbrett und da rechnet schon der Spieler ganz exakt genau aus, was ist mein nächster Zug, wie komme ich bis zum König oder Königin. Verstehst du, nur ein Zug. Ja, die ganzen Spielverläufe, die ganzen Zugfolgen werden da ausgemalt. Oder Antizipation im Sport ist eine mentale Vorwegnahme eines der künftigen Bewegung. Ich habe hier einen Golfspieler mal gehört und dieser Golfspieler sagt, ein Profi, ich übe im Bett meine Schläge. Im Bett, im Traum, in meinem Unterbewusstsein. Das ist, sich vorwegnehmen im Bett, da macht er einen Zug. Jetzt hat einer doch irgendwo einen Preis gewonnen, der hat mit einem Schlag über den Teich, über das Wasser, über die Wiese, gleich ins richtige Loch geschlagen. Aber das hat er im Traum alles sich so ausgemalt. Den Schlag muss ich so nehmen und so schlagen und so schaffe ich das. Die Erlösten, die Gläubigen sind wie Träumende, voller Hoffnung, voller Zuversicht. Ich lebe und ich will weiterleben. Uns genügt die Hoffnung. Weißt du, ich brauche nicht viel. Ich habe die Hoffnung und mir reicht die Hoffnung vollkommen. Weißt du, ich muss noch gar nicht das alles auferstehen. Ich muss das alles noch durchmachen, was ich hier durchmachen muss. Und ich habe die Hoffnung, und es genügt mir, ich werde auferstehen, wir werden weiterleben, und es wird alles weitergehen. Wie bisher. Ich mache mir keinen Zirkus, mache mir keinen Gedanken darüber, zerbreche nicht meinen Kopf. Bei uns, ich höre das Feiern sowieso nicht auf. Wir lassen unsere Gottesdienste nicht verbieten. Und ich bin Gott so dankbar, dass wir seit März regelmäßig unsere Predigten gehalten haben. Und manchmal waren es mehr Leute, manchmal waren es weniger Leute. Aber wir haben unsere Gottesdienste gefeiert. Und selbst wenn sie uns verbieten würden, wir werden unsere Gottesdienste dennoch weiter feiern. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Ich muss dem Herrn mehr gehorchen als dem Staat. Wenn es um meine Gottesdienste geht, um meine Seele, da gehe ich lieber ins Gefängnis. Da lasse ich mich lieber erschießen. Oder da gehe ich lieber in Konzentrationslager. Ja, alles, das alles war schon vor ein paar Jahren hier bei uns in Deutschland. Die Menschen, die für ihren Glauben einfach gestanden sind und die nicht da Heil gerufen haben und da gewedelt haben, irgendeinem Führer, einem Menschen. Wir müssen Gott mehr gehorchen als unsere Regierung. Ja, Wir gehorchen nicht dem Kaiser, wenn es um unseren Gottesdienst geht. Wir gehorchen dem Kaiser, wenn es um Steuern geht. Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Nur in aller Liebe. Wir lassen unsere Grundrechte nicht nehmen. Wir lassen unsere Versammlungen nicht nehmen. Das würde dem Teufel gefallen, da würde er sich die Finger ablecken. Ich lasse mir das nicht nehmen. Lass mich auch nicht verbieten. Auch die Christen im Untergrund, da haben sie sich im Wald lieber versammelt. Ich kenne diese Brüder und Schwestern. Ich war so viel in Russland in der Untergrundkirche. Wir haben weitergemacht. Ich werde nicht vergessen, eine wunderbare Taufe habe ich erlebt in Jugoslawien damals unter Tito. Da besuche ich Geschwister und die sagen, wir möchten gerne getauft werden. Und da war sogar ein Mensch mit einem Gips. Und wir sind zur Taufe gefahren. Sogar der Mensch mit dem Gips, der ist mitgefahren zur Taufe. Da waren wir vielleicht 5 Leute. Und ganz schnell am Bagger, irgendwo so an der Mühle, fand die Taufe statt. Da konnten wir gar nicht so viele Fotos machen. Ganz schnell abgetauft, noch nass, wie sie waren, im Bus gesetzt und wieder nach Hause gefahren. Und wir haben den Himmel erlebt bei der Taufe. Dann hat einer dieser Brüder, gerade der mit dem Gipsbein, eine Plastiktüte rübergezogen und der ging ins Wasser, wurde getauft in kurzer Zeit. Und dann sagt, das war die schönste Stunde in meinem Leben, in der Gegenwart Gottes. Verstehst du, lass dich das nicht nehmen. Wir lassen unsere Versammlungen dem Teufel nicht, dass wir schließen. Wir machen weiter, Gottesdienst, beten weiter, feiern Abendmahl weiter und wir machen alles weiter. Wir lassen, uns nicht verbieten und verbiegen, selbst wenn wir sterben. Ich werde bleiben im Hause des Herrn ewiglich. Psalm 23. Ich werde bleiben im Hause ewiglich, hat der David gesagt. Ich kann mir das nicht verbieten. Fernsehgottesdienste, Internetgottesdienste und so weiter sind kein Ersatz für einen richtigen, vernünftigen Gottesdienst. So wie hier. Wir sehen uns einander. Ich weiß, dass es die gibt. Dass du kämpfst und dass du Anfechtungen hast und dass du, weißt, dass du vielleicht irgendwo Zipperlein hast. Weißt, wir wissen das. Und wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Was ist das? Was ist das? Tod war für die Christen damals unter dem Cäsar, Diokletian und so weiter. Das war was Normales. Sie haben widerstanden dem Kerl bis aufs Blut. Bis aufs Blut. Und wir müssen das wieder. Die Zeit wird kommen, Geschwister. Was in Kalifornien ist, das kommt auch über den Teich zu uns rüber. Wird gar nicht lange dauern. Die Welt spinnt und die Welt wird immer versponnener. Der Tod hat bei ihnen nichts ausgemacht. Sie wussten, Römer Kapitel 6, Vers 8, sind wir mit Christus oder für Christus und so weiter. Wir sind ja mit ihm verbunden. Wir bleiben bei ihm. Leben wir oder sterben wir. Wir sind des Herrn. In aller Liebe. Wir Christen leben eine andere Lebensweise, einen anderen Lebensstil. Wir führen einen anderen Lebenswandel. Wir haben eine andere Idee vom Leben. Wir lassen uns nicht verstaatlichen. Zumindest meine Seele lasse ich nicht verstaatlichen. Die können meinen Körper einsperren, aber die können meine Seele nicht einsperren. Ich lasse mich auch nicht sozialisieren oder humanisieren von all diesen Schlaumeiern. In aller Liebe. Wir leben, weil Jesus lebt. Und das ist unser ganzes andere Leben, was wir leben. Ich möchte nur jetzt sagen, euch vorwarnen, das alles, was drüben ist, das kommt auch zu uns. Warte mal, bis die neue Regierung installiert ist. Die sind ja sowieso Sozialisten, sind rot, sind genauso wie die, bei uns die Linken. Wenn du das, warte mal, was da kommt. Dieses Leben lassen wir uns von niemand nehmen, auch nicht vom Staat, auch nicht von der feigen Kirche. Ich bin so empört über die katholische und die evangelische Kirche. Verstehst du, diese Bischöfe hätten zum Gericht gehen sollen. Wir lassen unsere Gottesdienste nicht verbieten. Selbst Martin Luther hat die Leute aufgefordert in der Pestzeit. Leute, geht in die Kirche und betet. Das ist wichtiger als jetzt gegen die Pestepidemie kämpfen. Und da gab es noch viele andere Probleme. Sogar in der Pestzeit. Und es gibt nichts Besseres, als in der Pestzeit den Glauben zu manifestieren. Was nützt es? Ich schütze die Leute nicht vor der Grippe. Ich schütze die Leute vor der Hölle. Vom Teufel. Vor denen war ich. Nicht vor der Grippe. Ja, die Menschen haben Angst vor der Grippe. Aber die Leute haben keinen Respekt und keine Angst mehr vor dem ewigen Gericht Gottes. Und ich warne die Leute vor dem ewigen Gericht Gottes, das ist viel schlimmer, wie 1000 Grippen zusammen, wie die Schweinegrippe, wie die Ebola, wie die HIV-Epidemie, wie Simply, wie die verrückten Kälbergrippe, wie hieß sie, BSR oder BS, Wer ist eh, verstehst du diese ganzen Grippen? Verstehst du, die gab es alle, um die geht's eben. Da kommt nachher die andere Grippe wieder irgendwann. Verstehst du, ich schütze die Leute nicht vor der Grippe, ich schütze die Leute vor der ewigen Verdammnis. Ich sage, Leute, kommt raus aus der Hölle, kommt raus aus der Klauen Satans, lasst euch befreien und lasst euch erlösen von diesem Pharao, der euch unterjochen möchte. Weine nicht, guck mal, was wäre passiert, wenn die Kirche aufgestanden wäre und gegen diese ganzen Epidemien vorgegangen wären. Wir lassen uns nicht verbieten, unseren Gottesdienst, wir machen weiter wie bisher. Das passierte im Dritten Reich. Da war dieser Müller, dieser Bischof Müller, der hat mitgemacht. Stell mal vor, der Papst hätte Hitler exkommuniziert. Was wäre da passiert? Aber nein, die Schleimen, die krabbeln weiter. Wir Christen haben Widerstandskraft und wir sollen dem Teufel widerstehen, fest im Glauben, so steht in meiner Bibel. Weine nicht, lache weiter, freu dich über den Herrn und verspotte weiter das Negative, das Böse, das Gottlose, den Teufel, die Krankheit und das ganze Elend. Der Teufel will, dass das Volk trauert, dass das Volk blärt. Oh mein Sohn, guck, vor 70 Jahren sind sie alle auf dem Schlachtfeld gefallen. Was soll's? Die sind schon längst verfault. Aber als die Bombe platzte, als der Körper zerrissen wurde, ist die Seele zu Gott gegangen von diesen armen Soldaten, die für Gott und Vaterland gestorben sind, angeblich. Nur Verdummung der Leute gewesen. Ja, die lachen jetzt. Nur Armen sind traurig. Nur wer lachen kann, der triumphiert. Du bist erst geheilt, wenn du über deine Krankheit lachst. Du hast das Problem gelöst, wenn du über dein Problem lachen kannst. Ach, weißt du, das war so lächerlich. Über so eine Maus, über so eine Laus oder was weiß ich, habe ich so viel Angst gehabt. Christen lachen den Teufel aus. Mir hat das beim Billy gefallen, immer, wie der das immer so gemacht hat. Wir sollen den Teufel auslachen. Wann hast du zum letzten Mal den Teufel ausgelacht? Wann hast du das einfach in Kauf genommen? Der Teufel hat nicht das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Halleluja. Gib ihm nicht das letzte Wort, dem Teufel. Ja, es ist so schlimm, so schrecklich. Gib ihm nicht das Schlusswort. Die letzte Aktualisierung, wenn du das letzte Wort gibst, dann bestimmt das die Richtung. Kennst du da Mühle? Bei Mühle ist es so wichtig. Wer das, den letzten Stein setzt, hat es verloren. Also nicht gewonnen. Verstehst du? Ja, der letzten Stein setzt hat verloren. Du musst immer selbst sein, der wo den letzten Stein setzt. Und dann kannst du immer Mühle machen. Mühle, Mühle, Mühle. Und dann nimmst du die ganzen Steinchen weg. Sei mutig und sei kühn. Der Teufel will die Kinder Gottes verschmähen, verachten, verspotten, auslachen, beleidigen. Mehr kann er nicht. Aber jetzt musst du den Teufel auslachen. Verstehst du, mit dem Finger auf ihn zeigen. Was willst du? Du bist ja besiegt. Bist ein gefallener Engel. Deine ganzen Heerscharen taugen sowieso nichts. Gott wirkt, wenn wir anders denken als die Welt, als das System, die Kirche, als die Namenschristen, die ganzen Scheinheiligen. Weißt du, mir tun die ganzen Scheinheiligen so leid. Verstehst du, die spielen Religion, aber die haben nichts von der Religion. Ich habe was von meinem Glauben und ich frage mich immer wieder, was habe ich, wenn ich an Jesus Christus glaube? Habe ich Hoffnung? Habe ich Frieden? Und so weiter. Aber die lassen sich alles gefallen und sich alles bieten. Tote muss man nicht beweinen, bejammern, bedauern und beklagen. Sie haben nichts hier verloren, sie haben nur gewonnen. Dieser Übergang ist, also sie haben den Sprung geschafft und sie sind schon auf der anderen Seite des Lebens. Die lachen und jubeln und wir plärren und heulen und wischen uns die Tränen aus den Augen. Beweine nicht die Toten, die sind am Ziel. Beweinen musst du die, die hier keine Hoffnung haben, ganz schlimm, die Nichtchristen, die sagen, ja, was ist jetzt alles verloren? Ohne Gott und Glauben lebt man umsonst. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, Johannes 11, Vers 25. Punkte. Hol alles auf und schlag ganz andere Töne an. Antizipiert leben heißt es, alles vorwegnehmen. Ich lebe, weil Jesus lebt. Mein Heiland lebt. Halleluja. Er ist auferstanden. Gläubige muss man nicht beweinen. Sie sind heimgekommen, wie der verlorene Sohn. Sie sind die glücklichsten Menschen überhaupt, die hier gelebt haben. Sie sind zu Hause. Sie haben das Ziel erreicht. Sie sind nicht verloren. Egal, was die Leute sagen, ich habe meinen Mann verloren, meine Frau verloren, das verloren. Nein, sie sind nicht verloren. Die haben gewonnen. Halleluja. Die haben gewonnen. Sie sind uns nur vorausgegangen, sind wie Reisende. Die Seeleute damals, die fahren in die Ferne, wissen gar nicht, ob sie noch zurückkommen. Sie sind unsere Vorfahren, die fahren uns voraus. Und die werden wir wieder treffen, wenn wir dort auch angekommen sind, wo sie sind. Statt sie zu beweinen, sollen wir sie beneiden. Deine Mutter, deinen Mann, deine Frau, deine Kinder, die schon zu Hause sind, die sollst beneiden. Was? Du bist schon zu Hause und ich plag mich noch, krabbel auf alle vier. Die dort oben sind, die tragen weiße, goldene Gewänder, Haarbänder, was weiß ich. Sie sind wunderbar gekleidet. Die leuchten wie der Glanz des Himmels. Halleluja, haben Perlen in ihren Kronen. Wenn du das sehen würdest, du würdest sagen, lieber Heiland, ich will ganz schnell bei dir sein. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Sie laufen auf goldenen Straßen, leben wie Könige. Lies mal die Offenbarung. Und wir dürfen hier unten Trauergewänder tragen. Ihretwegen, nein, das müssen wir nicht. Als ich in Indien war, ich war begeistert. Also ich würde lieber in Indien wohnen wie in Deutschland. Glaub mir das. Auch wenn die Slums haben, auch wenn sie arm sind. In Indien habe ich keine Leute gesehen, schwarz gekleidet oder kaum. Sogar die Kinder in den Slums, die armen Kinder, die sind alle bunt gekleidet. Wie auch immer, das macht ihre Religion natürlich auch. Verstehst du? Aber hier als schwarz gekleidet und Leute, die schwarz gekleidet sind, die kriegen früher oder später Depressionen. Denn die Farbe zieht ja auch Geister an. Ich wohnte in einem Haus, da wurde das Haus, also in Stuttgart, Bad Cannstatt, war eine Anthroposophin und die hat das Haus einer Katze vermacht und ich wohnte in diesem Haus und so weiter. Und dann habe ich einen schwarzen Briefkasten eingebracht und ich habe nur wegen dem schwarzen Briefkasten meine Kündigung bekommen. Ich würde auf das Haus, was der Katze gehört, böse Geister anziehen. Verstehst du? Aber Anthroposophen, solche verrückte Leute gibt es. Gewiss, die Farbe macht nichts unbedingt, aber du siehst diese Stimmung, diese innere Stimmung. Schau depressive Menschen an, beobachte sie mal. Ich beobachte sie gern, diese Leute, wenn sie sehen. Und ich habe schon einigen Leuten, die Depressionen haben, gesagt, kauf dir eine andere Garderobe. In der Bibel wurde dem Josef ein bunter Rock genäht, verstehst du, bunte Kleider. Auch wenn es nachher im Blut getaucht war, aber hat er bunte Kleider, Königsgewänder. Königsgewänder wirst du nicht in Schwarz sehen. Die sind purpurrot, was weiß ich, welche Farbe es ist. Deshalb ist es so wichtig, tragt schon das Gewand des Himmels, weiße Kleider, ganz in Weiß mit einem Rosenstrauch. Verstehst du? Halleluja. So wollen wir dem Herrn begegnen. Wir lassen uns nicht den Heiden da, dass sie uns was vorwerfen können. Guck mal, die glauben an Gott, aber wie benehmen sich die Christen? Manche Nicht-Christen, manche Atheisten benehmen sich viel, viel besser als manche Christen. Ich war mal in Herrnhut, wo unser, bei den Herrnhuter Brüdergemeinde, wo unser Losungsbüchlein herkommt. Und weißt du, was der Graf Zinzendorf seinen Leuten angeordnet hat? Da kommt bei der Beerdigung niemand in Schwarz. Niemand in Schwarz. Und sogar die ganze Kapelle, da ist nichts Schwarzes drin, da ist alles in Weiß. Und da gibt's, und da vom Friedhof geht man gerade auf zu, also von der Gottesdienst geht man gerade auf dort in Herrnhut. Mach mal einen Besuch, wenn du mal dort unten bist beim Bautzen. Und da geht man schnurstracks auf den Friedhof und das ist die obere Gemeinde und da unten ist die versammelte Gemeinde, die untere Gemeinde. Was wir heute Morgen sind, wir sind die untere Gemeinde. Die obere Gemeinde ist und die singen im höheren Chor ihr Halleluja. Am Samstag haben sie Übung immer gehabt in Herrnhut, da wo das Losungsbüchlein herkommt. Wir tragen jetzt schon weiße Gewänder. Wir sind schon im Himmel, diese Lieben, die dort sind. Und wir lassen uns von Heiden nichts vorwerfen. Ach so, ihr seid so bemitleidet, ihr seid so traurig. Der ist gestorben, Xell ist gestorben. Ja, dass sie bei Gott sind. Ja, aber was habt ihr davon, verstehst du? Ja, wir haben eine lebendige Hoffnung. Polen ist noch nicht verloren, verstehst du? Und für uns ist der Himmel nicht verloren, auch wenn wir hier diese Welt verlassen. Ja, die Christen führen so ein armseliges Leben. Da gehen sie auf den Friedhof, da zünden sie Kerzchen an. Alles lieb, kann's machen. Aber wir sollten nicht trauern, sondern wir sollen voller Hoffnung sein und Gott danken. Die haben das Ziel erreicht, Halleluja. Wer seine Liebe noch beweint, der weiß nichts, was er tut. Der verleugnet sogar seinen Glauben. Der benimmt sich schlimmer wie ein Heide, der keine Hoffnung hat. Und er beleidigt Gott. In aller Liebe, das sage ich dir, es nützt nichts, wenn wir sagen, sei mutig, wenn deine Taten eine andere Sprache sprechen. Leute, die weinen und so weiter, wenn ihre Lieben sterben und ja mit dem Tod nicht fertig werden, die glauben nicht an Unsterblichkeit. Wir haben die Unsterblichkeit in uns schon. Wir tragen das mit uns. Wie ein Rucksack, wie ein Paket. Das ewige Leben kann uns nur geschenkt werden, wenn wir diese Welt verlassen, in aller Liebe. Du kannst das ewige Leben nicht jetzt bekommen. Das ewige Leben. Das kannst du nur kriegen, wenn du diese Erde verlässt, in aller Liebe. Der Tod ist kein Schlusspunkt, sondern nur ein Durchgang, ein Übergang zur Ewigkeit. Und ich will dir die Angst vor dem Tod nehmen, Brüder und Schwestern, ich will euch die Angst vor dem Tod nehmen. Gott hat mir die Angst genommen und ich möchte weiter dienen und weiter sagen, du kannst diese Angst loswerden. Unsere wahre Heimat ist im Himmel, nicht in Deutschland, Berlin oder Bayern. Unsere Heimat ist dort in der Höhe. Es nützt nichts, wenn ich einfach sage, ja, sei mutig und sei tapfer. Nein, dort werden wir erwartet. Dort stehen Milliarden und Abermilliarden von Engeln, eine gewaltige Anzahl, ja, stehen da, die uns erwarten. Außerdem noch unsere Eltern und Großeltern, Brüder und Schwestern und Söhne und Töchter. Sie sind jetzt dort und sie sind ihres Heiles sicher und denken, ja, an uns. Für mich war eine sehr ergreifende Botschaft, was Gott mir selber geschenkt hat vom Himmel. Als meine Mutter starb, als ich die Nachricht bekam, meine Mutter ist tot, dann habe ich in der Nacht einen Traum gehabt, eine Vision gehabt, was es auch immer war, ist vollkommen egal, aber auf jeden Fall, ich träume, wir wohnen da in Bayern irgendwo und von Berg unten kommt meine Mutter und meine Mutter führt meine Oma und da sehe ich noch so einige andere Leute, die ich gekannt habe und dann sage ich, Mutti, was ist, wo wollt ihr hin? Dann sagt meine Mutter, ja, wir wollen bei euch wohnen. Aber ich sage, Mutti, aber wir haben nur 3 Zimmer hier in diesem Haus. Und wir hatten auch nur 3 Zimmer. Und wir haben, da ist kein Platz. Nein, dann sagt er, die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört auch über das Grab zusammen. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört über das Grab zusammen. Das hat mich so getröstet. Unser Lieben leben weiter. Sie sind ihres Heiles sicher. Die bringen nur andere mit. Die wollen bei uns wohnen. Die wollen bei uns sein. Lasst uns mit Eifer danach streben, dass wir auch zu ihnen gelangen. Und noch vielleicht ein bisschen weiter, dass wir denen noch helfen, damit wir sie in unsere Hütten aufnehmen können, daheim zu sein, hier in dieser Welt. Ja, hier sind wir Fremde. Hier sind wir der verlorene Sohn beim Schweinebauer gelandet. Hier haben wir nichts Gutes zu erwarten. Uns wird das nicht erlaubt, uns wird das nicht erlaubt, uns wird das verboten und wird jenes verboten. Wie bei diesem verlorenen Sohn, junge Mädel, dein Vater wartet schon auf dich. Du wirst im Himmel erwartet. Halleluja. Du wirst in der Herrlichkeit erwartet. Ist das nicht wunderbar? Söhne, Töchter Gottes kommen heim. Man muss sie nicht beweinen, wenn verlorene Kinder nach Hause kommen. Hör diese Geschichte. Jesus erzählt hier ein Gleichnis. Diese Geschichte ist nicht wahr. Ist nur ein Gleichnis, nur ein Bild. Und das, was Jesus uns ja bildlich beschreibt. Du musst sie nicht beweinen, wenn verlorene Kinder nach Hause kommen. Und ja, vielleicht haben sie ein schlechtes Leben gelebt, wie dieser verlorene Sohn oder jemand anders, der alles verprasst hat und Schlimmes erlebt hat. Aber für den ist schon das Maskal bereit und es wird bald gefeiert, sobald du über die Schwelle trittst, sobald der Vater dich umarmt und küsst. Freunde, die Bibel sagt uns hier in Lukas Kapitel 15, Vers 10, Freude ist im Himmel bei den Engeln Gottes, wenn ein verlorener Sünder nach Hause kommt. Halleluja, das ist Freude im Himmel. Verstehst du etwas? Gott möge dir helfen, der Heilige Geist möge dich erleuchten, dass du was verstehst. Die Freude ist über jeden Sünder und wir sind alles allzu mal Sünder und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Und wir kommen zu Gott nach Hause. Dieser, mein Sohn, war tot, dieser Heimkehrer hier. Ja, dieser Heimkehrer war tot und ist lebendig wieder geworden. Ich bin Gott so dankbar, sagt der Vater. Das sagt der himmlische Vater über jeden einzelnen Menschen, der nach Hause kommt. Ihr altes Leben haben sie hier gelassen. Und Gott schenkt ihnen ein neues Leben. Er hat alles verprasst, was er gehabt hat, was er gewesen ist. Aber jetzt schenkt er Gott was Neues. Jetzt lebt der Heimkehrer aus der göttlichen Quelle. Ein geschenktes Leben, alles umsonst. Da kann der alte Bruder nicht verstehen. Diese gesetzlichen Menschen können das nicht verstehen. Und ja, dem gibst du alles. Und mir? Ich diene dir so treu. Guck mal, ich gehe regelmäßig in die Kirche. Ich mach das und das. Und du hast mir nicht mal ein Böcklein gegeben. Und dann sagt der Vater, mein Sohn, was meines, das ist auch dein. Nimm, bedien dich. Aber viele sind Staffeln, benehmen sich unmöglich. Gott selbst vollendet unsere Erlösung. Er ist für unser Leben zuständig. Ich kann da nichts tun. Ich kann mich selbst nicht erlösen. Ich mache meine Augen zu und er macht wieder meine Augen auf. Dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Jetzt macht der Vater alles für sein Kind. Und die meisten Menschen haben ein verstümmeltes und unvernünftiges Gottesverständnis. Jesus macht unser Leben lebenswert, ihr Brüder und Schwestern. Er macht unser Leben nach dem Tod wünschenswert. Wenn ich das alles gewusst hätte, wenn ich das alles verstanden hätte, so etwas Begehrenswertes, so etwas Einmaliges und dergleichen, so etwas Herrliches, ich habe keine Vorstellung gehabt. Und Jesus zeigte sehr viel von dem anderen Leben in seinen Gleichnissen. Lies mal, ist so viel vom Himmel beschrieben, vom Jenseits und von vielem anderen mehr. Er versprach den Leuten ihren Lohn, du warst über wenigem treu und er verspricht eine große, gute Ernte im anderen Leben. Egal, wenn es nur Kleinigkeiten waren. Sonst, wenn wir diese Hoffnung nicht hätten, wäre das Leben hier sinnlos und wertlos, wenn es keine Ewigkeit gäbe. Menschen haben dort eine andere Existenzform und es kann nichts zu nichts zerfallen. Meine Tage können nicht in Ewigkeiten untergehen, der alte Goethe hier. Der Tod ist nur das Ende vom Körper, das Ende von dem Sichtbaren, vom Materiellen. Das ist das Ende nur. Das hört auf, das lassen wir alles hier. Ja, übrigens, wenn es kein Weiterleben nach dem Tod gäbe, hätte Gott den Umgang mit den Toten auch nicht untersagt. In 5. Mose Kapitel 18, Vers 10, lass die Toten in Ruhe. Verstehst du, wenn du plärst, was glaubst du, was deine Mutter macht, dein Vater macht, wenn du heulst und jammerst und sagst, ach, meine Mutter ist weg, mein Vater ist weg, mein Mann ist weg, mein Mann ist, also meine Frau ist weg, die sind alle weg. Verstehst du, die sind traurig, du sollst die Toten in Ruhe lassen. R-I-F, Ruhe in Frieden. Lass sie in Frieden, die sind daheim. Von wegen Volkstrauertag. Es ist eine, wir sind von einer Geisteswelt umgeben. Das Unsichtbare umgibt uns. Und da sollten wir einfach die Sache in Ruhe lassen. Die sind beim Herrn. Ich bin in Russland, habe ich euch diese Geschichte schon erzählt. Da hängt ein Foto, da ist ein Mann drauf. Und dann frage ich die Schwester, die, bei der wir zum Mittagessen waren, wer ist das? Das ist mein Mann. Und dann fragen wir, wo ist dein Mann? Bei Jesus. Und nächstes Mal sind wir in einem anderen Haus wieder, irgendwo zum Mittagessen in Russland. Und die sind als Märtyrer gewesen, die sind wegen ihres Glaubens da umgekommen, im Gulag oder sonst wo. Und dann sind wir dort wieder zu Besuch. Und da hängt auch wieder so ein Bild. Fragen wir, wer ist das? Ja, mein Mann. Und wo ist dein Mann? Bei Jesus. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir wissen, unsere Lieben sind bei Jesus. Halleluja. Wie sie dort hingekommen sind, ist mir vollkommen egal. Aber die sind bei Jesus. Stimme mit Gott überein, habe eine gute Beziehung zu ihm und ein paar Gedanken noch ganz schnell, gehöre zu ihm. Das Sichtbare und Unsichtbare Welt gehört auch übers Grab hier bei uns zusammen. Das war nicht nur eine Botschaft für mich, sondern diese Botschaft möchte ich auch weitergeben. Und noch etwas, es liegt nicht an uns, das Werk der Erlösung zu vollenden, wenn wir heimkommen und so weiter. Das ist die Sache des Vaters. Der Vater bringt das neue Kleid, den Ring und was weiß ich, den Ochs, den Mast, das Mastkalb. Wenn du die Bibel richtig verstehst, wirst du nicht mehr weinen und nicht mehr traurig sein und dich nicht mehr schwarz kleiden. Ganz besonders nicht an diesen Volkstrauertagen. Weißt du, da machen wir alles mit, dann ziehen wir uns schwarz an. Nein, zieh rote Socken an, rote Krawatte, ja. Und demonstriere dagegen, gegen diesen ganzen Götzenkult, Totenkult oder was auch immer ist. Die ganzen Religionen dieser Welt haben nichts anderes wie Totenkult. Schau die alten Ägypter an mit diesen Pyramiden. Das ist ein Totenkult, pur. Das Wort Gottes sollte einen tiefgreifenden Einfluss auf unser Leben haben. Mit Jesus lebst du ein buntes, farbenfrohes, farbiges Leben. Halleluja. Und kein eintöniges und geisttötendes Leben. Ein fröhliches Leben. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Mit Jesus lebst du ein erfülltes Leben, ein Leben voller Hoffnung, ein dynamisches Leben. Da stehst du auf und rennst und jubelst und jauchst. Ein unvergängliches und ein gesegnetes Leben. Du lebst ein antizipiertes Leben. Du nimmst alles vorweg. Du freust dich jetzt schon auf diese Herrlichkeit. Ich sehe jetzt schon, wie ich auf den neuen goldenen Straßen dort in Jerusalem wohne. Ich werde da in der Straße Nummer 7 wohnen. Halleluja. Und ich male mir das alles schon aus. Und das darfst du. Du darfst fantasieren, dich freuen. Als wir nach Berlin kamen, da gab es einen Sender, ich glaube 100,6 war, ich weiß nicht, irgendein Sender war, der hat immer Wetterbericht gebracht. Und in diesem Sender hieß es immer, die Temperatur, gemessene Temperatur ist so und so, aber die gefühlte Temperatur, meistens 2, 3 oder 3 Grad weiter, gefühlte Temperatur. Und du sollst das geistliche Leben schon ein gefühltes Leben führen. Ja, glaub an Jesus und du hast andere Gefühle, fühlst das Leben anders, ein antizipiertes Leben fährst du, ein vorweggegriffenes, ich fühle schon 3 Grad weiter, bin ein paar Stufen weiter schon in der Herrlichkeit. Halleluja. Jesus, du kamst in diese Welt, du hast uns ein anderes Leben gebracht und jetzt darf ich ein antizipiertes Leben leben, ein anderes Leben als Menschen der Hoffnung, ich darf leben, Herr, und ich muss nicht mit den Gottlosen mitmachen und mir alles verbieten und vermassen lassen. Ich habe, Vater, dich im Himmel und du wartest schon sehnsüchtig auf mich, wie auf der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Und ich muss heute meine Liebe nicht beweinen. Oh, keinen einzigen von ihnen. Jetzt schon sind sie bei dir und freuen sich ihrer besten Gesundheit. Halleluja. Ihr habt beim Beten hier ein wunderbares Lied bekommen vom Herrn. Bald erscheint jener Tag, wo kein Herzeleid sein wird, keine Trübsal und Not, keine Träne, Angst und Tod und so weiter. Friede herrscht in jedem Land, keine Sünde ist bekannt. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird es sein. Ja, wird es sein. Welch ein Tag wird es sein, wenn einst Jesus mich führt heim. Lob und Dank. Meinen Heiland, dann ich sehe, der aus Gnaden mich ersehen, und er nimmt mich an der Hand und führt mich ins verheißene Land. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird es sein. Ja, welch ein Tag wird es sein. Keine Sorgen sind dort. Fried und Freud erfüllt diesen Ort. Keine Krankheit noch Leid. Dort, man jauchzt alle Zeit. Und für immer darf ich sein, mit dem Heiland dort vereint. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird es sein. Halleluja. Amen.